Bonjour, mes amis.
Ich habe mir gedacht, ich fange diese erste Folge genauso an wie unsere allererste Folge, und zwar mit ein bisschen Französisch. Und damit begrüße ich euch zur zweiten Staffel, erste Folge des Wannabe Wax Podcasts mit mir, Claire.
Und mit mir, Kimmy.
Genau, und ich starte einfach mal mit unserer Frage der Woche, wie es sich so für uns gehört. Und zwar, Kimmy, ich möchte, dass du tief in dich gehst und mir diese Frage beantwortest. Hast du ein Lieblingsobst?
Ein Lieblingsobst? Oh, ich esse voll gerne Obst. Das ist eine richtig schwierige Frage. Ich liebe Obst.
Du kannst auch deine Top 3 nennen.
Okay, also auf jeden Fall Äpfel. Aber nicht jeder beliebige Apfel. Es müssen Boskop-Äpfel sein. Boskop, die Sorte, ich liebe sie. Ich esse auch mein Leben gern Mango. Hittet einfach anders. Die Top 3 wird schon schwierig, ne? Ich esse so viel, so gerne Obst. Ich glaube, ich würde dann Brombeeren noch reinwählen.
Ich merke schon, das ist eine richtig schwierige Frage.
Das ist wirklich schwierig.
Also ich muss sagen, ich bin eher der Gemüsemensch, deswegen fällt mir das einfach. Aber stell dir mal vor, das ist so ein richtig warmer Sommertag und du holst aus deinem Kühlschrank so eine Wassermelone und schneidest die so auf.
Wassermelone ist auch geil.
Und dann hast du so eine kühle Wassermelone im Sommer. Ist persönlich mein Favorit.
Verstehe ich. Ja, ich liebe auch Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren. Ich liebe auch Drachenfrucht, bin ich ehrlich. Aber nur die gelbe.
Habe ich noch nie gegessen.
Egal ob das jetzt weiß ist drin ist oder rosa, sie schmeckt nach nichts. Aber die gelbe hat schon ein geiles Obst. Oder auch goldene Kiwis. Ich liebe Obst und Gemüse. Das ist eine sehr schwierige Frage für mich, sowas.
Ja, wie gesagt, ich bin eher so der Gemüsemensch, deswegen beim Obst fällt es mir noch leicht. Beim Gemüse kann ich es ja auch nicht sagen.
Ja, wer kennt den Struggle nicht.
Und für all die, die das erste Mal dabei sind, die uns so noch nicht kennen, wollen wir einmal euch erklären, was es eigentlich mit unserem Namen unseres Podcasts auf sich hat, Wannabe Wax. Für diejenigen, die es nicht wissen, Wax steht im Englischen für Frauen und Ehefrauen, Freundinnen von Athleten, also sowas wie im Deutschen die Spielerfrau. So kann man es, glaube ich, am besten erklären. Und Wannabe ist halt so Möchtegern. Und wir sind Möchtegern-Spielerfrauen, weil wir sind Frauen, die über Sport reden. Und es gibt ja dieses Klischee, dass Frauen Sport nur gucken, weil die Sportler attraktiv sind. Und das haben wir uns so ein bisschen zum Nutze gemacht und haben daraus unseren Namen Wannabe Wax kreiert.
Ja, ich meine, wer kennt es nicht, dass man eigentlich nur einen Sport gerne guckt? Nicht, weil man sich selber für ihn interessiert, sondern nur, weil die Spieler gut aussehen.
Genau, ich meine, ist das nicht bei uns allen so? Ich meine,
ja, verstehe ich auch nicht.
Das ist der einzige Grund. Von daher, so funktioniert halt einfach die Welt. Das können wir uns halt einfach nicht anders aussuchen.
Das ist leider so.
Jetzt haben wir wirklich Spaß beiseite. Wir reden jetzt über Sport. Und das ist für alle BVB-Fans, also auch für mich, nämlich Julian Brandt, unser Julian, hat 300 Bundesligaspiele absolviert am letzten Spieltag, also gegen, nicht letzten Spieltag, aber gestern am Freitag gegen Bremen. Und ich finde, das ist dafür, dass Julian Brandt noch nicht so alt ist im Fußball-Sportler-Verhältnis, finde ich sehr krass, dass er schon 300 Spiele absolviert hat, weil ich glaube, er ist 26, 27, 28 in dem Bereich. So, also ich weiß jetzt nicht ganz genau. Aber ich finde es trotzdem krass. Ich hätte niemals gedacht, dass das jetzt sein 300. Bundesligaspiel ist. Vielleicht das 200. Vielleicht das. Aber nicht 300. Das war überraschend für mich.
Crazy.
Ja. Und dann wollte ich mal so über die Überraschung des Saisonstarts sprechen im Fußball, weil die Saison hat gerade angefangen. Und es sind aber schon ein paar Spiele gespielt worden. Es hat sich so ein kleines Bild mittlerweile ergeben. Natürlich sind es noch über 20 Spieltage, die noch gespielt werden müssen. Aber ich dachte, ich rede einfach mal so über die Sportclubs, Spieler, Vereine, die so ein bisschen überrascht haben zur Saisonhälfte, womit zumindest ich nicht gerechnet hätte. Aus Gründen, die ich erklären werde. Und zwar fangen wir mal unten an. Wir arbeiten uns mal hoch. Und zwar in der unteren Tabellenhälfte, also auf den Abstiegsplätzen und dem Relegationsplatz, stehen Köln, Mainz und Bochum. Wo ich sagen muss, ich warte seit 6 Jahren darauf, dass Mainz endlich mal absteigt. Vielleicht ist es ja mal soweit. Wir werden es sehen. Aber Köln auf der 18 hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Also es ist so ein bisschen... Ich habe nicht erwartet, dass sie in den Top 10 spielen. Aber ich habe auch nicht erwartet, dass sie letzter sind nach ungefähr 7-8 Spielen. Also das war schon eine Überraschung für mich. Dann Bochum auf dem Relegationsplatz. Habe ich irgendwo mit gerechnet, dass es wieder knapp wird für die Bochumer. Also ist jetzt keine Überraschung. Ist halt eher so, was man erwartet hat. Und dann so den Rest, der sich da unten so tummelt. So Augsburg, Bremen, Darmstadt. Hat man auch irgendwie mit gerechnet. Aber Union Berlin auf der 13, da hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Also das ist schon irgendwo ein Schock. Also natürlich können sie sich da immer noch rausspielen. Sie sind gerade auf der 13, wobei man sagen muss, den Stand, den ich gerade habe, die spielen halt gerade. Und deswegen kann sich die Tabelle noch ändern in ein paar Minuten. Von daher kann es auch sein, vielleicht, dass sie auf 12 kommen, ich weiß es nicht. Aber da können sie sich halt immer noch rauskämpfen. Aber trotzdem war es für mich so, Union Berlin auf der 13? Was ist passiert? Man muss jetzt kein Fan von Union Berlin sein, aber dafür, dass sie sich in die Champions League letzte Saison gespielt haben und jetzt auf 13 sind, fand ich ein bisschen, also hat mich überrascht. Wenn wir dann weiter gucken, Heidenheim auf der 10, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich freue mich für Heidenheim. Erstes Mal Bundesliga. Aber ich hätte gedacht, dass sie tatsächlich von Anfang an Schwierigkeiten haben werden. Deswegen Platz 10 auch irgendwo eine Überraschung. Dann haben wir so die üblichen Täter, die sich da immer so in den Top 10 rumspielen. Bayern ist allerdings nur auf Platz 4. Sie kämpfen heute im Topspiel darum, Dortmund den Platz 3 streitig zu machen. Aber sie sind nicht an der Spitze, sondern um die Spitze duellieren sich Leverkusen und Stuttgart. Erstmal, Stuttgart, was machst du da oben? Wo bist du falsch abgebogen? Wo bist du falsch abgebogen? Du hast letzte Saison noch Relegation gespielt gegen HSV. Glaube ich zumindest. Ich glaube, das war der HSV.
War's, ja. Was? Ja, war's.
Ja, war Hammer.
War HSV.
Ist eigentlich immer HSV, wenn wir ehrlich sind.
Eigentlich schon.
Was haben die Spieler vom VfB Stuttgart bekommen? Das möchte ich auch haben. Weil, ja klar, Guirassy ist gerade so eigentlich an seinem Höhepunkt so. Er spielt richtig gut. Aber trotzdem ist es ja immer noch eine Teamsportart. Und Guirassy kann ja das ganze Team nicht alleine tragen. Und deswegen möchte ich gerne wissen, was der VfB Stuttgart seinen Spielern gegeben hat, weil das möchte ich auch gerne haben. Und dann Leverkusen, mit dem sich Stuttgart ja so ein bisschen gerade heute duelliert, keine Ahnung, darum kämpft, wer jetzt Platz 1 bekommt für diesen Spieltag. Ich freue mich für Leverkusen, das ist auch überraschend. Aber Xabi Alonso ist halt einfach ein sehr, sehr guter Trainer. Und die Art und Weise, wie Leverkusen eingekauft hat, anders als andere Vereine, war sehr gut. Sie haben sich Boniface gekauft, der in der Europa League war es, glaube ich, ja gegen sie auch gespielt hat und sehr gut gespielt hat und Leverkusen sehr viele Probleme bereitet hat. Und dann hat Leverkusen sich einfach gedacht, dann kaufen wir den Kerl halt. Wenn er uns Probleme macht, können wir ihn ja auch einkaufen und dann schießt er für uns Tore. Dann haben sie Hofmann eingekauft aus Mönchengladbach. Auch ein sehr guter, sehr durchdachter Einkauf. Und dann läuft es halt einfach. Dann funktioniert es. Wenn du einen guten Trainer hast, wenn du gut einkaufst und wenn du auch ein Team hast, was schon länger so zusammen spielt, als nur jetzt, du hast 5 neue Spieler gekauft und die knallst du alle in die Startelf und die haben aber nie wirklich miteinander gespielt. So. Also man hat schon Spieler, die zusammen Erfahrung haben in dem, wie sie miteinander spielen. Und dann hat man halt gute Ergänzungen, die gut ins Team reinpassen. Und ja, ich bin Leverkusen-Fan. Ich sag's, wie es ist. Xabi Alonso kann für mich gerne die Meisterschaft holen. Auch wenn ich Stuttgart nicht mache, kann meinetwegen auch Stuttgart die Meisterschaft holen. Hauptsache, es sind nicht die Bayern. So, die beiden können da oben ihr Ding machen. Mir passt, mir ist recht.
Ja, verstehe. Mal Abwechslung wäre ja auch ganz schön, wer Meister wird, wa?
Ja. Und ja, zu den sonstigen Einkäufen ist mir jetzt noch niemand so richtig ins Auge gefallen aus den anderen Clubs. So klar, Harry Kane ist jetzt bei den Bayern. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wer interessiert sich jetzt noch für Harry Kane? Alle interessieren sich irgendwie mittlerweile für Guirassy, weil er halt einfach Stuttgart carried. Also Stuttgart überlebt, glaube ich, zum einen von dem Team, aber zum anderen auch durch Guirassys Tore, weil Tordifferenz ist am Ende auch wichtig. Und ja, ich meine, Dortmunds Einkäufe, Füllkrug war gut, über die anderen drei lässt sich halt streiten.
Nee, aber heute spielt ja Bayern gegen Mainz. Ich denke mal, das werden sie gewinnen. Also ich meine, ich will Mainz hier nicht unter den Scheffel hauen. Vielleicht denkt sich Mainz so, nee, nicht mit uns. Wir schlagen euch und machen euch fertig.
Mainz hat die letzten drei Male gegen die Bayern gewonnen. Ob sie, also ganz, sagen wir mal ganz ehrlich, diesmal wird es, glaube ich, schwierig. Aber vielleicht vollbringen sie das Wunder. Das Wunder von Mainz.
Ja, vielleicht sind die so richtig ehrgeizig jetzt so und sagen so, nee, das Spiel, das gewinnen wir. Und das, wir bewürgen den Bayern damit ein uns rein.
Ja, dann wären sie nicht Dritter, sondern Vierter. Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer. Sie haben es geschafft, sie haben Hansi Flick rausgemobbt. Und das habe ich Kimi schon erzählt. Aber es gab diese Pressekonferenz, wo Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer vorgestellt wurde. Und dann kam ganz ehrlich die Frage, ja, dürfen Sie denn, fahren Sie jetzt mit dem Longboard zum DFB-Training? So, Julian Nagelsmann erstmal so, okay, das ist deine Frage. Und dann hier Rudi Völler sitzt daneben in der Pressekonferenz und fragt Julian Nagelsmann erstmal, was ist ein Longboard? Und Julian Nagelsmann war so, ja, ich erkläre dir das später. Und ich denke mir nur so, da wird der neue Bundestrainer vorgestellt. Und deine Frage ist nicht, ja, wie wollen Sie das Team umstrukturieren? Wie wollen Sie das Team zum Erfolg führen? Sondern, fahren Sie mit dem Longboard zum DFB-Training?
Ja.
Ja, macht er nicht. Ob er das Fahrrad nimmt, das Longboard oder zu Fuß geht, ist mir doch scheißegal. Der soll die trainieren.
Also ich bin ja immer noch der Meinung, Justice for Hansi.
Mhm.
Der Arme wurde einfach rausgemobbt von denen.
Ja.
Einfach sad.
Systematisches Mobbing.
Aber, naja. Ich meine, Nagelsmann hat ja ein Spiel gewonnen und eins war ja unentschieden. So wie ich das mitbekommen habe. Ich habe das Spiel nicht geguckt, was soll ich machen? Und ich weiß nicht, man muss dann halt abwarten, wie es jetzt weitergeht, wenn so weitere Spiele kommen, wie das sich jetzt etabliert oder ob sie ihn dann auch rausmobben wollen. Die Spieler sind ja anscheinend ein bisschen sehr, sehr wählerisch, was das angeht bei ihrer Trainerwahl. Aber einfach Mats Hummels wieder in der Startelf.
Und auch Robert Andrich war im Kader, was mich sehr für Robert gefreut hat, weil Robert reißt sich jedes Mal für Leverkusen den Arsch auf und dann wird das nicht mehr vom Bundestrainer honoriert, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir hatten Leute in der Abwehr, also nicht nur in der Abwehr, sondern auch im Mittelfeld und im Sturm. Da habe ich mir gedacht, was hast du gesoffen, um dir diese Performance schön zu reden? So, hä? Ich war sehr froh, dass Robert Andrich dabei war. Mats Hummels finde ich auch sehr gut. Ich glaube, was gut wäre, wenn, oder was mir gefallen würde, wenn Julian Nagelsmann das so macht, sich auch einfach mal woanders umgucken und nicht nur in den Top-Clubs und Top-Ligen.
Ja.
So, als mein bester Freund Lothar Matthäus gesagt hat, dass der, ich glaube, der ist Glatze vom HSV, der ja mal vorgeschlagen wurde, wo es mal hieß, ach, nimm doch mal den Glatze vom HSV in die Nationalmannschaft, der schießt ja echt gut Tore, der scheint ein richtig gutes Spiel zu machen. Und Lothar Matthäus meinte, ja, aber der spielt ja in der zweiten Liga. So, ja, Bro, ist mir doch scheißegal, ob der in der zweiten Liga spielt. Solange der mehr Tore macht als unsere Diven aus der Bundesliga, aus der Premier League.
Ja, absolut.
Und sonst wo, ist mir das doch scheißegal. Solange der stolz ist, Lust hat, sein Herz auf den Platz lässt für sein Land, ist mir das scheißegal, wo der herkommt. Der kann Regionalliga West spielen. Das ist mir scheißegal. Hauptsache, er spielt gut. Weil die meisten unserer kleinen Diven da, die hier ihre Millionchen immer abkassieren, die spielen so, als hätten sie keinen Bock, keine Lust, als wäre es ihnen scheißegal, als wäre es so ein Trainingsspiel, als würde es ihnen nichts bedeuten, als ob sie gar nichts können. Sorry.
Ja, ich finde auch immer, wenn man für die Nationalmannschaft spielt, sollte es eine Ehre sein, berufen worden zu sein, dass man die Möglichkeit kriegt, für die Nationalmannschaft zu spielen. Und ich finde es dann so schwierig zu sagen, ja, der kommt ja aus der zweiten Liga, wo ich mir denke, naja, aber vielleicht hat der mehr Freude daran, für Deutschland auf dem Platz zu stehen, als manch andere aus dem Top-Club. Und warum ist er weniger wert vom Spielerischen her, nur weil er nicht in der ersten Liga spielt? So ist ja nicht so, dass HSV so oft eigentlich schon vom Aufstieg war, hört sich dumm an, aber ist ja so. Sie schaffen es ja eigentlich, das ist ja nicht das Ding. Und ich finde, warum den Wert von einem Spieler runterreden, nur weil er in der zweiten Liga oder untere Liga spielt, so hä? Das macht ihn doch nicht aus. Und wenn man ehrgeizig ist und es viel mehr sich freut darüber und viel mehr will als manche andere, die schon immer bei Bayern viel zu viel Geld verdienen für das, dass sie keine Leistung in der Nationalmannschaft bringen und immer wieder die Chance kriegen, da drin zu spielen, sehe ich den Sinn halt einfach hinter nicht.
Ich finde es halt so, wenn du die Chance bekommst, dann willst du dich ja auch beweisen. So. Und wenn du immer die Chance hast, dann weißt du, du kriegst immer die Chance, es ist egal, was du machst. Und das finde ich halt so schade, weil irgendwie geht dann der Konkurrenz, also dieses Fußballkader lebt ja davon, dass jeder in der Startelf spielen will und deswegen alles tut im Training, alles versucht, um halt in diese Startelf reinzukommen, um der Beste auf seiner Position zu sein in dem Team. Und wenn so ein, Entschuldigung, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Kai Havertz wissen, sie stehen immer in der Startaufstellung, egal was sie für eine Scheiße spielen, nichts, also nichts gegen Joshua Kimmich, aber ich finde, wir haben bessere Mittelfeldspieler mittlerweile als Joshua Kimmich. Es tut mir nicht leid. Doch, es tut mir leid, aber es tut mir nicht leid. Und dann denke ich mir so, die wissen, dass sie immer da drin spielen. Denen ist das total egal, was sie da fabrizieren. Sie wissen, sie stehen ja sowieso da, weil sie haben den Namen. Und dann denke ich mir so, ganz ehrlich, sollst du alle mal rausschmeißen und mit der zweiten Liga besetzen, mal gucken, wie erfolgreich wir dann sind.
Einfach Mut zur Lücke.
Genau. Ja, das war's mit meinem Rant über die deutsche Nationalmannschaft. Wir sehen uns dann wieder, wenn wieder Nationalmannschaftsspiele dran waren, wenn wieder Länderspielpause war. Dann komme ich nochmal zurück und dann hau ich wieder einen raus.
Ich würde einfach anschließen an den DFB. Und zwar, ich weiß nicht, ob das Leute mitgekriegt haben, Oliver Bierhoff, man kennt's, DFB und so, ganz kritische Sache dort abgelaufen. Der wurde genauso rausgemobbt wie alle anderen. Der hat einen neuen Job, 10 Monate nach dem Rausschmiss vom DFB. Und zwar besetzt er jetzt die Position eines Beraters beim amerikanischen Footballteam New England Patriots. Ich weiß nicht, wie ich es finden soll, weil... Wenn man weiß, ich gucke Football und mein Team sind die New England Patriots. Und es ist irgendwie crazy, dass einfach da so Oliver Bierhoff auf einmal drin sitzt. So, hey, wo kam er her? Wann ist das passiert? Wo kommt diese Connection auf einmal her? Vom Fußball zum Football?
Vor allem, es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn Amerikaner, die keine Ahnung von Fußball haben, auf einmal meinen, so einen europäischen Fußballclub kaufen zu müssen.
Ja.
Und den, wie im Fall von Chelsea, komplett zerstören, weil sie halt einfach gar keine Ahnung haben. So fühlt sich das so an. So Oliver Bierhoff im American Football, das fühlt sich falsch an.
Ja, also hauptsächlich soll er den wohl, den Patriots bei den, ein schwieriges Wort, Expansionsplänen, im deutschsprachigen Raum helfen. Also den, glaube ich, ein bisschen Deutschland näher bringen, so was die Deutschen erwarten und wie die Deutschen drauf sind, höchstwahrscheinlich. Aber ich finde das trotzdem crazy, dass er auf einmal da so kommt und sagt, hi, ich bin jetzt Berater und Manager bei den Patriots irgendwie in der oberen Etage. Like, wie kam das bitte? Ja. Wie kam das?
Wer kannte da wen? Wer hat wen angerufen?
Ich habe das auf Instagram auf einmal gesehen und ich so, Oliver Bierhoff? So, what? Es gab ja nicht mal Gerüchte, dass sie jemanden einsetzen dafür. Auf einmal war nur so, ja, Oliver Bierhoff wurde von den Patriots eingestellt. Ich so, what happened? So, wann? Wieso?
Ja.
Wie ist das passiert? Ich meine, ich freue mich für ihn, vielleicht macht er einen guten Job. Ich meine, er hat ja nichts mit dem Team an sich so jetzt zu tun. Er ist eher in diesem Managerbereich zuständig.
Ja.
Und wie gesagt, für deutschsprachigen Raum, weil höchstwahrscheinlich... wenn man Robert Kraft kennt, die Patriots haben eine relativ große deutsche Community. Robert Kraft ist sehr verbunden mit Deutschland. Und ich denke, die Patriots haben auch immer sich dafür eingesetzt gehabt, vor allem Robert Kraft, für die Deutschlandspiele hier, die jetzt mittlerweile stattfinden, die ja vorher immer nur in England waren. Die wollte er auch nach Deutschland holen. Und ich denke, er soll da einfach nur helfen, vielleicht auch zu gucken, was die European League of Football macht mit den deutschsprachigen Clubs. Und ich meine, die European League of Football hat auch sehr, sehr gute Spieler, die höchstwahrscheinlich eigentlich teilweise auch, wenn man denen die Chance geben würde, um in so ein Training Camp zu kommen, bei einer amerikanischen Footballmannschaft, einfach zu sagen, sie hat ein NFL-Niveau und können die Chance kriegen zu spielen. Und ich denke, das wird seine Aufgabe sein. Also so richtig rausgelesen oder erfahren, was seine Aufgabe jetzt ist, habe ich jetzt auch nicht. Ich habe nur gesehen, dass er eingestellt wurde. Ich glaube, das war schon eigentlich Information genug.
Ja, das war alles, das war schon zu viel.
Das war einfach schockierend für mich. Ich weiß nicht, also ich meine, kann ja sein, dass er seinen Job gut macht, so, das will ich auch nicht sagen. Weiß ich ja nicht. Ich weiß auch nicht, wie er beim DFB seinen Job gemacht hat. Ich weiß nur, dass er gefühlt auch das Opfer war, was rausgeschmissen wurde. Weil man irgendwelche Opfer finden musste, die man jetzt rausschmeißt nach der Misere, aber es seit Jahren ja schon so geht.
Also ich war nicht sein größter Fan, aber ich finde auch nicht, dass er so schlecht war, wie manche Leute ihn dann geredet haben. Ich glaube, er war zum einen ein Opfer und zum anderen, ich war nie sein größter Fan, aber so schlimm fand ich ihn dann jetzt auch nicht.
Deswegen, man muss jetzt gucken, was der jetzt für wirklich dann richtig für Aufgaben übernimmt bei den Patriots. Der wurde jetzt auch erst vor ein paar Tagen eingestellt, also hat er jetzt noch nicht so viel bisher, glaube ich, am Hut damit.
Ja.
Und ich meine, sie haben sich ja schon was gedacht dabei, wenn sie ihn einstellen.
Bestimmt. Also ein bisschen Ahnung sollte man immer haben.
Dann würde ich sagen, ich mache weiter mit meinem History Check. Und zwar ist 2007 in der Formel-1-Saison Kimi Räikkönen das letzte Rennen der Große Preis von Brasilien gewonnen und wird somit Formel-1-Weltmeister.
Lieben wir.
War heute.
Der letzte Ferrari-Weltmeister 2007, Kimi Räikkönen, der Iceman.
Ja, crazy shit. Und 2012 der kanadische Rennfahrer Bruno Spengler im BMW hat das letzte Rennen auf dem Hockenheimring gewonnen und hat den DTM-Titel somit geholt.
Auch cool.
Heute einfach nur ein bisschen so Rennautos, ein bisschen
brumm, brumm.
Motorsport, ein bisschen brumm, brumm.
Nee, also dann würde ich da auch gleich anknüpfen und weitermachen mit der Formel 1, denn die war ja auch. Und da hole ich mir da mein Buch hervor. Und zwar letzte Woche, Max Verstappen ist zum dritten Mal Formel 1 Weltmeister. Wer hätte es gedacht? Also ich glaube, überrascht hat es niemand. Ich glaube, nachdem er den Rekord eingestellt hat, dass er 10 Rennen hintereinander am Stück, verständlich, gewonnen hat, hat er einen Rekord eingestellt. Er hat eigentlich nur gewonnen. Ich glaube, es hätte sich jeder denken können, dass er das dieses Jahr gewinnt. Wobei man sagen muss, Carlos Sainz hat auch einmal gewonnen. Einmal hat ein Ferrari gewonnen und das ist das einzige Mal, dass ein Hauptrennen von einem Nicht-Red Bull-Fahrer gewonnen wurde diese Saison bisher. Von daher, ja. Aber ja, ich glaube, es hat sich niemand gewundert, dass Max Verstappen Weltmeister geworden ist zum dritten Mal. Red Bull ist auch Constructionist, keine Ahnung, wie das gerade heißt, Weltmeister, also Team-Weltmeister. Hat sich, glaube ich, auch niemand jemand anderem vorstellen können, weil Checo momentan noch Nummer 2 ist in der Fahrerwertung. Kann ihm aber weggenommen werden von Lewis Hamilton, wenn Checo halt scheiße fährt, so sagen wir mal so, wie es ist. Und ja, was auch bekannt ist, bis jetzt gibt es nur noch einen freien Sitz für nächstes Jahr. Und das ist halt der von Logan Sargeant. Der ist so am Wackeln bei Williams. Und sonst sind halt alle Teams besetzt. Eigentlich ist, glaube ich, auch alles gleich geblieben. Bis halt auf der Fakt, dass Daniel Ricciardo Nick de Vries im AlphaTauri ersetzt. Wobei ich da auch sagen muss, dass AlphaTauri Daniel Ricciardo nach nur 2 Rennen hat fest für nächstes Jahr unterschreiben lassen. Finde ich ein bisschen schwierig, weil ich finde, Liam Lawson hätte die Chance bekommen sollen, jetzt die letzten Wochen, also die letzten Mal, die er gefahren ist, dass das halt auch irgendwie eine Anerkennung bekommt, weil wenn man jemanden schon unterschreiben lässt, festsetzt, der nur 2 Rennen bisher gefahren ist, weil er sich halt verletzt hat. Ich hätte gewartet, wäre ich AlphaTauri gewesen, was Daniel Ricciardo jetzt nach seiner Verletzung noch macht. Weil wenn er es nicht zusammenkriegt, dann hat man Liam Lawson, jemand, der noch nie in der Formel 1 gefahren ist, aber schon Punkte geholt hat, was andere AlphaTauri-Fahrer noch nicht geschafft haben, bis auf Yuki Tsunoda. Und Liam Lawson irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich hätte gewartet, um zu sehen und um es zu vergleichen können, was hat Liam Lawson in seinen Rennen geschafft, die er Daniel Ricciardo ersetzt hat, und was hat Daniel Ricciardo geschafft in den Rennen, die er gefahren ist. Das hätte ich fairer gefunden gegenüber Liam Lawson, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn sie jetzt Daniel Ricciardo unterschreiben, was sie ja haben, also er ist ja jetzt für nächstes Jahr gesetzt, und dann merken sie aber im Mai, oh nee, gefällt uns doch nicht so gut, schmeißen ihn dann wieder raus und holen dann wieder mitten in der Saison einen neuen Fahrer ran. Das kann es ja auch nicht sein. Du kannst doch nicht immer mitten in der Saison deine Fahrer austauschen.
Ja, schwierig.
Also ich meine, das kennt man von Red Bull / AlphaTauri. Aber ganz ehrlich, so kannst du auch nicht die ganze Zeit deine Fahrer handhaben. Oh ja, mal gucken, wer es wird. Und dann gab es ja auch noch den Qatar Grand Prix, der ja
sehr schwierig,
sehr kontrovers war, aus dem simplen Grund, dass die Wetterbedingungen halt so schlimm waren für den menschlichen Körper, die Fahrer so beeinträchtigt hat, dass Logan Sargeant zum Beispiel das Rennen nicht zu Ende fahren konnte, weil es ihm gesundheitlich nicht gut ging. Und ich glaube, allgemein ging es da keinem wirklich gut. Manchen ging es schlechter und manchen ging es halt ein bisschen besser. Aber zum Beispiel Alex Albon musste auch von seinem Team aus dem Auto geholt werden. Lance Stroll hatte Probleme, aus dem Auto zu kommen. Esteban Ocon hat sich übergeben während des Rennens. Und dann haben wir Fahrer, die im Medical Center ja zusammengeklappt sind wegen den Konditionen. Und wenn man sich auch mal den Cool-Down-Room angeguckt hat fürs Podium, die drei, Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen, die waren körperlich am bitteren Ende. Und ich finde, das ist in der Verantwortung der FIA, schon vorher abzuwägen, wie groß ist das hier Risiko, können wir das überhaupt machen? Du kannst nicht deine Fahrer in solchen Verhältnissen fahren lassen, wenn schon von Anfang an feststeht, dass es höchstwahrscheinlich nicht gut für deren Gesundheit sein kann, und sie dann trotzdem drauf losfahren zu lassen, finde ich schwierig.
Ja, ich habe auch gesehen, wo Charles Leclerc interviewt wurde, der wäre auch fast zusammengebrochen. Und ich habe auch gehört, dass ein Fahrer sich an die wenigsten Laps, die er gefahren ist, überhaupt erinnern kann, weil er ab und zu auch mal ohnmächtig geworden ist. Und ich weiß nicht, ob das...
In den Kurven,
ja. Und ich weiß nicht, ob das so ein Risiko ist, was man eingehen kann. Das sollte man nicht eingehen. Weil es ist nicht nur gefährlich für die Fahrer an sich, sondern für alle anderen Fahrer ja auch, wenn ein Fahrer... Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, das ist so krank, wie wenig mit der Gesundheit von ihren Fahrern umgegangen wird.
Das war halt so, dass... Da haben sich manche Leute drüber lustig gemacht, aber George Russell, so, saß in seinem Auto... ist natürlich gefahren, weil war Rennen. Und auf der Geraden von der Zielgeraden hat er seine Hände vom Lenkrad genommen und mit seinen Handknochen, keine Ahnung, wie man das nennt, gelenkt. Ja, keine Ahnung, ich glaube, man weiß, was ich meine. Halt den Handgelenken gelenkt und hatte seine Hände so ausgestreckt nach draußen, um die, ich weiß nicht, ob es abzukühlen war oder irgendwie so, aber dass das irgendwie halt nicht mehr ging, die Hände so am Lenkrad zu halten. Und Fernando Alonso sitzt, soll sich wohl so aufgeheizt haben, dass es gefährlich war, den ohne Handschuhe anzufassen.
Einfach Pain und Scheiß. Ich finde das ist so frech.
Ja, es ist frech.
Dass sie so auf die Gesundheit der Fahrer scheißen. Ich weiß nicht, das sind die Leute, die das Rennen machen und dann den Sport machen, weil sie ihn lieben und gleichzeitig, weil sie damit Geld verdienen. Und hätten sie diese Fahrer nicht oder würden alle Fahrer sagen, wir fahren dieses Rennen nicht, würde es bestimmt andere Probleme geben. Aber ich denke mir dann so, schön und gut, dass Katar sehr viel Geld gibt, aber man muss da ja irgendwie eine andere Lösung finden. Das kann ja nicht sein, dass die Fahrer, wenn sie dieses Rennen fahren, ihr Leben und ihre Gesundheit damit riskieren. Und dass die FIA damit, also da nicht nichts macht, so, dass man einfach so wegguckt, ignoriert.
Also man sagt jetzt, das Ding ist, der nächste Qatar Grand Prix ist im Dezember. Da will man halt gucken, wie es dann ist, weil jetzt war er im September. Ist halt auch schon mal so ein bisschen Unterschied. Da will man halt dann gucken. Und die FIA will das jetzt halt auch überprüfen und gucken. Aber ich denke mir halt, wenn im Vorhinein schon klar war, dass das gefährlich wird, dann lass es sein. So sagt er jetzt nicht im Nachhinein, oh ja, es tut uns so leid und wir gucken uns das jetzt an und dann überprüfen wir das so ein bisschen.
Ja.
Davon können sich die Fahrer, die kollabiert sind, Logan Sargeant, Alex Albon, Lance Stroll, Fernando Alonso, niemand kann sich davon jetzt was kaufen, dafür, dass ihr gesagt habt, ja, und dann gucken wir jetzt und es tut uns ja so leid. Und
Das ist wirklich so.
Ja, das kann ich auch.
Das ist wirklich so.
Das kann ich auch.
Ich finde, es ist sehr schwierig einfach. Ich meine, ich verstehe, dass es für die eine schwierige Entscheidung ist, aber ich weiß nicht, ob man sich dann danach so entschuldigt, oh ja, wir wussten ja nicht, dass es so, wo ich mir denke, natürlich wusstet ihr das. Jeder weiß, in fucking Katar gibt es keinen Winter. Das weiß jeder. Da ist es immer warm, da ist es immer heiß. Es ist genauso, wie ich nicht verstehe, warum sie jedes Mal im Hochsommer in Ungarn ein Rennen fahren. Like, Brudi, Budapest ist da immer warm. Das ist immer heiß, so ja. Im Hochsommer, wenn ihr das Rennen da habt. So, I don't get it.
Was ich ja nur so, was heißt lustig finde, es ist traurig eigentlich. Diese ganzen Kerle im Internet, die sagen, Also ich hätte das geschafft. Ich hätte das körperlich nicht beeinträchtigt.
Ja.
Doch, Sebastian, du wärst nach der ersten Runde schon tot umgekippt. Und sind wir mal ganz ehrlich, es hätte auch niemandem leid getan. Und was auch war, jetzt am letzten Rennwochenende, McLaren hat Red Bulls Boxenstopp Weltrekord gebrochen. Mit einem Boxenstopp von 1,80 Sekunden waren sie 0,02 Sekunden schneller als das Red Bull Team.
Crazy shit.
Und haben einen neuen Weltrekord. Und der gehört jetzt McLaren.
Crazy.
Ich würde auch sagen, ich mache jetzt mal meinen Newsflash.
Mach das.
Und ich glaube, du weißt schon, über was ich rede. Und zwar T-Swizzle, Taylor Swift und Travis Kelce sind jetzt anscheinend ein Paar. Man hat sie Händchen halten gesehen. Sie waren zusammen bei Saturday Night Live. Man hat sie bei mehreren von seinen Spielen gesehen. Ich zweifle da jetzt auch mal nicht dran, dass ja was läuft zwischen den beiden. Es war nur für mich so, ich wusste nicht wirklich, dass Travis Kelce existiert. Ich wusste nur, dass es letztes Jahr beim Super Bowl irgendwie zwei Brüder gab, die gegeneinander angetreten sind. Entweder der eine Bruder gewinnt oder der andere. Ich wusste jetzt nicht, dass der Typ Travis Kelce heißt. Aber ja, anscheinend ist es so. Er ist American Football Spieler. Sie ist die Musikindustrie gerade und ja.
Ja.
Ich kann da nicht zu viel zu sagen. Ich kenne ihn nicht. Ich habe keine Ahnung von ihm.
Also ich bin ehrlich, ich verbinde Travis Kelce nicht mal den Chiefs. Ich verbinde ihn mit seiner Travis Kelce der Eating Show, die er mal hatte. Er hatte in Amerika mal wie der Bachelor nur für sich. Einfach so Dating Shows, weil er Frauen kennengelernt hat. Und das ist einfach das Einzige, was ich mit Travis Kelce verbinde. Football und seine Dating Show, die er mal hatte.
Ja, wie gesagt, also ich beschäftige mich gar nicht mit American Football. Ich meine, ich finde es immer süß, dadurch, dass RTL ja jetzt die Rechte an American Football hat, versuchen die in jeder Show einem die Regeln zu erklären. Ich finde es ja ganz süß, dass sie so den Leuten das näher bringen wollen, weil ich meine, letzten Endes haben sie dafür viel Geld hingeblättert und dann wollen sie auch, dass Leute das gucken. Und sie reden oft genug über Fußball, da können sie auch über American Football reden. Aber jedes Mal, wenn diese Erklärvideos kommen, ich verstehe kein Wort und es tut mir dann immer so leid, weil ich bin so, Leute, ich verstehe diese Regeln einfach nicht, es tut mir leid.
Also ich bin ehrlich, eigentlich muss man wirklich die Regeln nicht so wirklich verstehen. Ich verstehe jetzt auch nicht alle Regeln. Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass es zwei Halbzeiten gibt, also wie im Fußball. Halt damit nur, dass in vier Quarters geteilt ist und dass du immer nur vier Versuche hast, um einen neuen Versuch zu kriegen, um weiter im Spielfeld voranzukommen. Wenn du die Marke übertrittst, das First Down, dann kriegst du wieder deine vier Versuche. Und dann musst du entweder einen Touchdown machen, also in die Endzone mit dem Ball. Ob du läufst oder den wirfst, ist egal. Oder wenn du halt keinen Touchdown machst und dann vier Versuche vorbei sind. Also drei Versuche machen sie immer, vier Versuche machen die wenigsten. Beim vierten Versuch kommt dann meistens der Kicker aufs Feld und der versucht dann ein Field Goal zu machen. Also das ist das Tor.
Ja, das kann
und dafür kriegst du halt, dafür kriegst du drei Punkte, I guess, glaube ich. Weil im Spiel kriegst du dafür drei Punkte und für einen Touchdown kriegst du sieben. Und dann gibt es dann noch den Zusatzpunkt beim Touchdown, entweder durchs Field Goal, das ist ein Punkt, oder eine Two-Point-Conversion, das ist, wenn du nochmal versuchst, in die Endzone zu kommen, und dafür gibt es zwei Punkte. Das ist das Einzige, was du eigentlich wissen musst. Mehr musst du nicht wissen.
Okay, vielleicht gucke ich mir mal ein Spiel an. Wie gesagt, ich habe es mal versucht, da reinzukommen. Es hat nicht so ganz geklappt am Ende.
Ich gebe den Tipp, wenn du ein Spiel guckst, guck dir von einer erfolgreichen Mannschaft ein Spiel an, was auch interessant werden könnte. Die Patriots-Spiele sind momentan sehr frustend.
Okay.
Aber ich weiß auch jetzt schon, so wie ich gerade Football erklärt habe, jetzt kommen gleich ganze Football-Fans auf mich zu und sagen, was erzählst du da?
Ja, keine Ahnung, ich kann dich nicht korrigieren, ich habe keine Ahnung. Und dann würde ich sagen, hast du noch was?
Eishockey-Saison hat wieder angefangen, meine Freunde. Ich freue mich, okay? Ich freue mich. Ich bin so stolz. Das ist so endlich wieder Eishockey. Aber es gibt die erste Trainerentlassung in der deutschen Eishockey-Liga, in der ersten. Es war nur eine Frage der Zeit. Meine Familie und ich haben immer auf drei Mannschaften getippt und haben uns gefragt, wer als erstes seinen Trainer entlässt. Und zwar waren die ersten, die es getan haben, die Iserlohn Roosters. Sie haben heute bekannt gegeben, dass sie ihren Head Coach Greg Poss freigestellt haben. Iserlohn, musst du wissen, steht gerade auf dem Abstiegsplatz mit 7 Punkten aus 12 Spieltagen höchstens. Ich muss mal kurz in die Tabelle gucken, dann weiß ich's. Ich glaube, wir hatten gestern den 13. Spieltag, aber korrigiert mich bitte alle. Ja, genau. Sie haben 7 Punkte gerade mal aus 12 Spieltagen. Ist relativ wenig, wenn man davon ausgeht. Weil, wenn man vergleicht, der erste Platz sind die Eisbären und die haben 27 Punkte. Und 7 zu 27. Und bei uns im Eishockey ist es so, gerade am Anfang der Saison, bis Weihnachten musst du deine Punkte haben, um dich festgesetzt haben zu in der Tabelle. So einen Fixplatz wenigstens schon mal zu haben und auch die Chance auf die Playoffs zu haben. Und Iserlohn spielt momentan sehr schlecht. Also das kann ich wirklich so sagen, sie spielen nicht gutes, kein gutes Eishockey. Die Verteidigung ist nicht da, die Stürmer sind nicht da, ich weiß es nicht. Also mir tut manchmal eigentlich, egal welcher Keeper von ihnen drin steht, also egal welcher Torwart, sie tun mir leid. Teilweise, ja klar, manche Sachen gehen auch auf deren Kappe, aber sie spielen einfach nicht ihr bestes Eishockey. Fragwürdig finde ich nur an dem ganzen Thema, dass sie einen Trainer rausgeschmissen haben. Klar, das ist das Einfachste erstmal, einen Trainer rausschmeißen. Eine Mannschaft umzuändern kann man nicht in der kurzen Zeit. Wie soll man es auch mit dem Geld? Für mich ist nur fragwürdig, dass Iserlohn jedes Jahr nicht wirklich gut spielt. Also jede Saison ist Iserlohn eher unten mit dabei. Und mit Teil, die Mannschaft zusammenzustellen, macht der sportliche Leiter. Und das ist Christian Hommel. Und er hat gesagt, ich zitiere, uns fehlte nach eingehender Analyse der aktuellen Situation und der Ergebnisse der letzten Woche die Überzeugung, dass unser Team in dieser Konstellation das Ruder noch mehr herumreißen kann. Wir danken Greg Poss für seine akribische Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Und mittlerweile, viele Fans schreiben das auch, man kann die Kommentare unter jedem Beitrag, wo sie es öffentlich gemacht haben, lesen, dass sie Greg Poss entlassen haben. Ich finde es fragwürdig, dass ein sportlicher Leiter jede Saison ein Team zusammenstellt. Hauptsächlich auch alleine, mit Absprache zwar zum Trainer teilweise von Spielern, aber dass ein sportlicher Leiter seit Saisons, das letzte Mal, dass Iserlohn in die Playoffs gekommen ist, war in der Corona-Saison. Und seitdem sind sie immer schon nicht so gut dabei. Und ich weiß nicht, ob das, klar, der Trainer rauswirft, das ist das Einfachste gerade. Aber sollte ein sportlicher Leiter sich nicht selber auch mal hinterfragen, warum es mit der Mannschaft nicht klappt? Sollte er nicht seinen Hut ziehen und sagen, okay, anscheinend bringe ich es nicht, ich lasse es. So, sucht euch jemand anderen, vielleicht jemand Kompetenteren, der das mehr versteht. Vielleicht war er ein guter Spieler, aber nicht jeder guter Spieler ist auch gut darin, eine Mannschaft zu führen, zu leiten oder zusammenzustellen. Und es liegt nicht nur an dem Trainer. Teilweise, wenn man Greg Poss auf der Bank gesehen hat, der sah teilweise wirklich sehr verzweifelt aus. Er wusste, glaube ich, gar nicht, was er machen soll. Die Spieler will ich jetzt auch nicht nur schlecht reden, aber ich glaube, die Zusammenstellung von der Mannschaft ist keine gute geworden. Und das Gleiche sage ich ja auch über Düsseldorf. Und zwar ist Düsseldorf 13. mit 8 Punkten aus 12 Spieltagen. Gerade mal 2 Siegen. Und zwar ein Sieg, glaube ich, in der Overtime und einer im Penalty-Schießen. Was nicht überzeugend ist. Und wir haben auch 9, also Düsseldorf hat auch 9 Trainer. Und ich weiß nicht, warum man einen Trainer entlassen muss von letzter Saison, der uns in die Playoffs geführt hat, der uns aus der ersten Playoff-Runde, aus den Pre-Playoffs. Ich verstehe nicht, warum man jemanden, einen Trainer entlässt zur neuen Saison, sich einen neuen sucht, obwohl der Trainer davor eigentlich Erfolg hatte. Und Düsseldorf reißt momentan gar nichts. Also ich bin ehrlich, holy shit, was die spielen. Holy shit. Also die Eisbären waren letzte Saison richtig schlecht. Wenn man Eishockey-Fan ist, erinnert man sich daran, die Eisbären als amtierender Meister waren grottenschlecht. Und da hat man auch schon Angst gehabt, steigen die Eisbären jetzt ab? Was passiert hier? Und es ist momentan sehr eng in der Tabelle, was unten das angeht. Wenn man auch sieht, wer unten spielt, dann fragt man sich teilweise auch, was ist momentan los in dieser Saison? Und zwar spielen Ingolstadt und München. München ist 9. und Ingolstadt ist 10. Das ist der amtierende Meister und der Vizemeister. Die spielen nicht gut, sie spielen nicht oben mit, was man hätte erwartet von denen, die letzte Saison teilweise wirklich die Liga
dominiert
haben, dankeschön. So, ich weiß nicht, es ist momentan wirklich crazy, was in dieser Liga abgeht, aber allgemein, was im Eishockey abgeht. In der zweiten Liga, in der Oberliga, es werden so viele Trainer momentan rausgeschmissen. Man kann jetzt eigentlich nur abwarten, was Düsseldorf macht. Sie haben gestern einen Punkt geholt und man kann darauf aufbauen, sagen sie. Ich weiß nicht, ob man sich über einen Punkt nur freuen sollte, wenn man kurz vorm Abstieg steht, wenn man den Gegner im Rücken hat mit einem Punkt mehr.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man sich da über einen Punkt freuen sollte, wenn man bisher noch keinen einzigen Sieg über 3 Punkte geholt hat und nur 2 Siege verschreiben kann auf seinem Plan im Anfang der Saison. Da wird spannend, was sie machen. Sie haben ihren Co-Trainer entlassen und haben sich dafür einen neuen Co-Trainer geholt. Daniel Kreuzer war ein sehr langer Spieler bei Düsseldorf. Der wurde entlassen als Co-Trainer und dafür wurde Mike Pellegrims geholt. Zu dieser Entscheidung äußere ich mich nicht wirklich, weil er war schon mal Headcoach bei uns und hat nichts gerissen und wurde von ihnen rausgeschmissen. Verstehe ich nicht, warum er jetzt auf einmal als Co-Trainer einen besseren Job machen würde und warum ein Co-Trainer an der schlechten Leistung schuld sein soll von der Mannschaft. Was ein Co-Trainer damit zu tun hat jetzt, klar, alle sind da schuld dran, ne? Aber warum es jetzt das den Funken ausmachen soll, dass jetzt die Mannschaft besser spielt, nur weil ein Co-Trainer weg ist.
Ich glaube, wir werden das Trainer-Business nie verstehen, wie das nicht da läuft. Also, was die Kriterien sind dafür, dass man trainieren darf und was nicht.
Absolut nicht. Dann wird es auch spannend, was München macht. Als Meister 9. Platz zu sein und eigentlich immer oben mitzuspielen mit dem Etat, den sie haben. Es wird auch spannend. Sie haben Toni Söderholm. Jeder kennt meine Meinung zu Toni Söderholm. München an sich spielt nicht schlecht. Teilweise, aber teilweise halt auch schon. Ne? Man sieht einfach dieses Durchwachsene in deren Spiel. Und ich finde das so, momentan ist es so lustig, wirklich. Ich meine, auf dem 3. Platz steht Schwenning. Schwenning hat immer teilweise unten mitgespielt. Und es ist so crazy, dass die auf einmal sagen, so, hi, wir sind hier.
Das ist wie der VfB Stuttgart in der Bundesliga gerade. Auf einmal sind sie da oben und du fragst dich, wie sie da hingekommen sind.
Ja, es ist wirklich so. Und die Eisbären haben sich auch erholt nach ihrem schweren Saison, letzte Saison. Sie sind jetzt Erster und spielen auch noch durchgewachsen. Ich würde nicht sagen, sie spielen perfekt. Also teilweise wirklich ein Wunder, dass wir manche Spiele gewinnen. So, wir spielen noch sehr durchwachsen. Klar, man hat sich nicht gewundert, dass sie zurückkommen werden nach der schlechten Saison. Aber ich hätte nicht erwartet, dass sie auf einmal erster Platz dann wieder sind. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, okay, die brauchen vielleicht ein paar Länge mehr Saison noch, um wieder zu ihrer alten Stärke zurückzufinden und nicht nur eine Sommerpause. Spannend wird es wirklich Weihnachten, wenn die englische Woche losgeht und gefühlt jeden Tag ein Spiel ist. Also jeden zweiten Tag ist dann wieder ein Spiel. Das wird dann noch spannend, weil dahin sollten schon die Leute ihre Punkte gesammelt haben, die Teams, und sich in der Tabelle befestigt haben, auf dem Platz, wo sie ungefähr sein wollen. Wirklich, am interessanten wird wirklich, glaube ich, Platz 9 bis 14. Gerade der Abstiegskampf wird spannend, weil Augsburg spielt da auch mit und Nürnberg. Ich weiß nicht, also es wird noch spannend, gerade die untere Tabelle ist am spannendsten momentan. Vor allem, wer sich da rumtaumelt, manchmal fragt man sich. Das wird noch einiges abgehen.
Da würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, müssen wir unseren Spieler/Sportler der Woche küren, ne?
Ja.
Ich nehme Julian Brandt aus dem simplen Grund, weil ich finde, 300 Bundesligaspiele ist Ehre wert. Also das muss man auch erstmal schaffen. Die meisten, die, ich sag mal, so einen Hochpunkt haben in ihrer Jugend, wo sie so, ich sag mal, so krasse, dass sie jeder haben will. Das hatte auch Julian Brandt. Und sich dann dafür zu entscheiden, in der Bundesliga zu bleiben, finde ich gut, weil die meisten hauen ins Ausland ab. Es ist so, wie es ist. Und er hat sich entschieden, in der Bundesliga zu bleiben. Hat jetzt 300 Spiele gespielt. Und er spielt in dieser Saison für uns, also für Borussia Dortmund, echt gut. Teilweise gewinnen wir Spiele nur wegen ihm. Und ich finde, das ist Ehre wert. 300 Bundesligaspiele musst du erstmal schaffen.
Das stimmt. Mein Sportler der Woche ist Jake Hillbrand, und zwar der Keeper von den Eisbären Berlin. Aus dem simplen Grund, dass er wirklich mega gut hält und spielt. Er hat mir letzte Saison bei Frankfurt schon gefallen und er wurde so niedergeschrieben, damals, also immer noch eigentlich von der Presse. Ich glaube, jetzt hat sich das langsam beruhigt. Aber wo die Eisbären ihn verpflichtet haben, wurde er niedergeschrieben. Anfang der Saison wurde er niedergeschrieben und als Mittelklasse-Goalie abgestempelt. Als ob er nichts könnte und als ob die Eisbären einen falschen Griff gemacht hätten, weil sie hätten sich jemand Stärkeren verpflichten müssen, weil er angeblich nicht gut war. Jake Hillebrand ist momentan der beste Goalie in der Liga. Er war letzte Saison auch schon mega gut und ich finde, wir haben eine sehr gute Verpflichtung gemacht und er hält wirklich, was das Zeug hält. Wenn wir den teilweise manchmal nicht hinten drin stehen hätten, der weiß ich nicht, wo wir stehen wollen mit den Spielen, die wir gewonnen haben. Der fischt einiges raus. Und unser Mittelklasse-Goalie, wie ich ihn liebevoll nur noch nenne, weil ich fand es einfach zu lustig, dass er so einfach auch so abgestempelt wird, dass auch ein Mittelklasse-Goalie nicht gut sein kann. So, was ist denn das? Das ist wie Nationalmannschaft. Warum jemand aus der zweiten Liga schlechter machen, als er ist? So, und ich dachte so, er ist kein Mittelklasse-Goalie, er ist ein Super-Goalie. Und hört doch auf, ihn niederzumachen, nur weil euch es nicht passt, dass er verpflichtet wurde. Und deswegen ist er mein Spieler der Woche.
Super, wir basteln so kleine Medaillen und dann...
Das ist wirklich so, wir schicken den so zu Wannabe Max Podcast Spieler der Woche.
Ja, ich glaube dafür, wenn wir so, wir müssten dafür so der Nummer 1 Sport-Podcast, glaube ich, sein, um einfach sowas überhaupt bringen zu können. Ich will versuchen, ich weiß nicht, ob ich das bis zum nächsten Mal hinbekomme, aber ich begebe mich mal nicht in die Welt des Fußballs und des Formel 1 Sports, sondern in die Welt der, ja, anderen Sportarten, ich sehe jetzt mal so in den Leichtathletikbereich, denn es sollen Budgets gekürzt werden in Bereichen, in Sportbereichen, wo ich mich frage, warum? Und darüber möchte ich ein bisschen reden. Ich sage noch nicht, worum es geht, um was es geht, weil es kann sein, vielleicht hat sich das Problem bis nächste Woche auch schon wieder behoben und es war alles nur ein großer Scherz und es wird kein Budget gestrichen, kann ja sein, ich weiß ja nicht. Aber ich versuche, wenn es da bis dahin noch aktuell ist und da vielleicht auch ein bisschen mehr Informationen zu gibt, würde ich darüber gerne reden.
Ja, das wird bestimmt spannend.
Ja, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Dann sage ich also, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, wir haben TikTok, ihr könnt den Podcast folgen, ihr könnt den Podcast bewerten. Jetzt kann ich überreden. Wir haben eine Website verlinkt in unserem Infotext und ich höre jetzt, glaube ich, auch auf zu reden.
Dann habt noch eine schöne Restwoche, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, diese Folge. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, wir haben einiges geändert. Wir haben ein neues Design. Wir wollten ein bisschen schlichter werden, ein bisschen neutraler sein. Und wir hoffen, dass euch der Podcast gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.